Heute ist der 3. Mai 2022 und genau heute vor einem Jahr haben wir unsere allererste Folge rausgegeben. Wir sind unheimlich stolz, das heißt, wir sind nämlich auf den Tag genau ein Jahr alt und gleichzeitig veröffentlichen wir heute unsere 30. Folge. Das ist also ein wunderschönes Jubiläum und an dieser Stelle möchten wir uns bei allen zuhörenden UnterstützerInnen ganz herzlich bedanken. Danke für jedes Feedback, danke für jede Bewertung, danke für jedes Mal, wenn ihr die Glocke alarmiert habt oder uns bei irgendeiner Plattform geteilt habt, was auch immer. Wir freuen uns, dass ihr das tut. Wir sind wahnsinnig stolz und wünschen jetzt viel Spaß mit der 30. Folge.
Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Hallo, 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 hallo,
hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo,
wir haben uns zwar jetzt länger nicht gesehen, aber wir leben wirklich in einer Symbiose, oder?
Das stimmt, ja. Genau. Symbiose funktioniert auch auf Distanz.
So ein Intro.
Ja. Aber heute sind wir gar nicht auf Distanz. Heute sitzen wir mal wieder im selben Raum.
Ja, und Stefanie, ich kann es kaum glauben, wir sind 30. Ich muss, glaube ich, heute gar nicht so stark erklären, wer wir sind und was wir hier tun, weil wenn du es bis zur 30. Folge geschafft hast, dann weißt du es. Und wenn du uns zum allerersten Mal hörst, dann...
Hör halt eine der anderen Folgen
genau.
Zuerst.
Dann hört euch eine Erklärung aus der anderen Folge an oder so. Heute feiern wir.
Genau. Heute wird gefeiert, heute wird nichts erklärt. Dafür wollte ich dir aber ganz herzlich noch zu was anderem gratulieren.
Du wirst mir gratulieren.
Oder uns.
Uns gratulieren.
Ja, ich will uns gratulieren. Einerseits natürlich, dass wir 30 Folgen jetzt geschafft haben.
Ja.
Also, wenn wir die jetzt noch in den Kasten kriegen. Ja. Und auch für ein Jahr. Gleichzeitig ist aber auch noch Walpurgisnacht, du kleine Hexe. Happy
heute
Walpurgisnacht.
Nacht.
Hängt davon ab, wann man das hört. Aber
oh,
es ist zwischen unserer Aufnahme und der Veröffentlichung.
Die Walpurgisnacht.
Walpurgisnacht.
Das ist doch schon mal eine schöne Einleitung, wo auch immer es hinführen wird heute, oder?
Das stimmt.
Ich gratuliere dir zurück,
ja,
kleine Hexe.
Ja, hallo, schöne Frau.
Ich kann dich ja zumindest noch vorstellen. Also so viel Tradition muss sein,
okay,
oder? Mir gegenüber sitzt die besonnene, von innen heraus leuchtende und passend zum Thema bezaubernde Stefanie.
Oh, danke schön, danke schön. Und mir gegenüber sitzt die aufgeweckte, witty, schelmische, funkelnde und ebenso zauberhaft magische Vero.
Danke, danke. Nehme ich alles an. Stimmt alles.
Natürlich, ich lüge doch nicht hier.
Nein, würde ich dir doch auch nie zumuten. Ich bin auch total aufgeregt, dass wir bei Folge Nummer 30 angekommen sind. Ich kann es kaum erwarten, wo es hinführen wird. Ich habe eine Idee natürlich.
Auch wenn wir jetzt nicht viel erklären wollen, das kann man doch nochmal sagen, die Vero weiß ja schon, was im zweiten Teil passieren wird heute.
Richtig, da habe ich mich vorbereitet.
Da ist sie top vorbereitet und damit hat sie schon eine Ahnung, in welche Richtung das heute gehen könnte.
Mhm.
Und auch hier ist gerade vorhin schon ein Hinweis gefallen.
Genau.
Sind wir denn schon bereit zum Starten?
Ja, mittlerweile haben unsere Zuhörenden auch schon eine Vermutung.
Glaubst du?
100%.
Na dann.
Walpurgisnacht, bezaubernd.
Dann Hex, Hex.
Oh.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evenstochter.
Ja, liebe Vero, wie so oft beginnt auch diese Biografie wieder mit dem klassischen Satz: Wir wissen nicht viel über ihre Herkunft. In diesem Fall geht es aber so weit, dass fast alles, was wir über die diesmalige Bitch Queen wissen, einen Zeitraum von nur 6 Monaten betrifft.
Was?
Mehr wissen wir nicht. Aber
da ist was passiert, wo über sie geschrieben worden ist, nehme ich an.
Genau, genau. Diese paar Monate, von denen wir wissen, was sie da getan und gemacht hat, die hatten es aber sehr in sich und sie werfen bis heute einen dunklen Schatten auf eine ganze Region. Mhm. Der Name der Region ist Salem.
Salem. Ich weiß nicht, warum ich davon ausgegangen bin, dass es um Deutschland gehen wird.
Ach so, nein, es geht um Salem.
Es geht um Salem. Wir gehen zurück in die Staaten.
Ja, und der Name des Weibsbildes, bin ich gespannt, ob du den schon mal gehört hast, ist Tituba.
Ah ja, die kommt vor im Arthur Miller-Stück, ne?
Ja,
da ist sie die afroamerikanische Haushälterin? Nee, die afroamerikanische Bedienstete, glaube ich.
Genau, sie ist dort die Sklavin quasi. Ja. Das ist auch real. Das Arthur Miller-Stück, darauf wollte ich eh auch noch eingehen, weil die Figuren, die darin vorkommen, die hat es schon real gegeben. Aber es ist natürlich trotzdem eher eine Allegorie auf die Kommunistenverfolgung der McCarthy-Ära, in der es entstanden ist, das Stück. Und es hat jetzt historisch nicht so viel damit zu tun. Das wirst du, glaube ich, auch gleich relativ am Anfang merken. Aber die Personen, die vorkommen, die gab es wirklich real.
Okay, ja. Alle, die zuhören und gerade keine Schauspieler sind, die das Stück schon 100-mal gesehen haben. Arthur Miller kennt man, wenn man ihn nicht als Stückautor kennt, als Ex-Mann von Marilyn Monroe vielleicht. Also man hat ungefähr die Zeit im Kopf. Und der hat eben ein Stück geschrieben, das heißt The Crucible, zu Deutsch.
Die Hexenjagd.
Die Hexenjagd, genau. Und das ist ein recht bekanntes Stück.
Gibt doch eine Verfilmung mit Daniel Day-Lewis und Viola Ryder.
Wow.
Also Top-Besetzung. Ja. Und eben auch ein Top-Stück, aber nicht historisch komplett korrekt, hatte aber auch nie den Anspruch, das zu sein.
Okay, so. Einfach um die Timelines nochmal konkreter zu machen. Das heißt, das Stück wurde geschrieben in den 50er Jahren und soll eben auch Anspielungen an die politische Zeit in den 50er Jahren geben. Aber eigentlich spielt das Stück in der Zeit, in der Tituba auch gelebt hat. Und das war in den...
Das war im 17. Jahrhundert. Ja, eben wie schon gesagt, im Stück ist es die African-American Sklavin, die Tituba. In echt ist es gar nicht so sicher, ob sie African-American war. Auf jeden Fall war sie Sklavin. Es geht aber eher in die Richtung, dass sie eine Indigene war, und zwar aus Venezuela. Dass es darüber wenig Aufzeichnungen gibt, und so liegt einfach auch daran, dass sie einfach Sklavin war und über Sklaven nichts festgehalten wurde, dass sie oft als African American dargestellt wird, kann auch einfach mit dieser weißen Vorstellung, wie Sklaven auszusehen haben, zusammenhängen, dass man sie deshalb irgendwie African American gemacht hat, weil das irgendwie alle so am Schirm hatten, Sklaven, die müssen African American, die müssen black sein, so, ja. Aber eher stammte sie aus dem Arawak-Stamm aus Venezuela und wurde wahrscheinlich von einem Sklavenhändler aus Venezuela entführt und dann nach Barbados gebracht, wo sie als Sklavin verkauft wurde.
Ich verstehe.
Das ist ihre Jugend. Mehr wissen wir über die Jugend nicht. In Barbados wurde sie dann von einem gewissen Samuel Parris gekauft. Samuel Parris ist ein Plantagenbesitzer bzw. Erbe eines Plantagenbesitzers, übernimmt dann auch diese Plantage. Tituba ist zu diesem Zeitpunkt 15, 18 Jahre alt, so um den Dreh. Parris hat auch noch zuerst Theologie studiert, hat das nicht abgeschlossen, hat dann die Plantage übernommen. Diese Plantage leidet dann sehr unter Hurricanes und auch unter den Zuckerpreisen, und er entscheidet sich, die Plantage aufzugeben und mit Tituba und einem anderen Sklaven und seiner Familie nach New England zu ziehen. New England ist ein Bereich im Nordosten Amerikas, der aus mehreren Staaten sich zusammensetzt. Einer davon ist Massachusetts, da ziehen sie hin, nämlich genauer eben in die Gegend um Salem.
Na, kannst du dir vorstellen.
In Salem und im New England des 17. Jahrhunderts lebt eine puritanische Gesellschaft. Die Puritaner, das ist eine sehr religiöse Gesellschaft. Sie nennen sich selber religiöse Flüchtlinge. Sie sind von Europa geflohen in den 1620er Jahren wegen der katholischen Traditionen in ihrer Heimat, weil sie einfach das mit der Religion noch mal strenger und noch mal ernster nehmen. Auf jeden Fall war es ihnen halt viel zu versaut in Europa. Hm? Und Samuel Parris wird dort Reverend in Salem.
er ist selber auch ein Puritaner oder zieht nur in diese Gegend?
Ich weiß nicht, ob er dann dort quasi zum Puritaner wird oder ob er dann so mitbekommt, da gibt es irgendwie ein Puritanernest, da will ich hin und lasse die Plantage hinter mir. Aber um in so einer Gegend auch reverent werden zu können, muss er schon auch sehr überzeugt sein von dem, was da vor sich geht. Ja. Mhm. Ein weiterer Sklave reist noch mit Samuel Parris, also reist mit, das klingt jetzt so nett, ne? Muss da auch mit. Das ist John Indian und der wird Titubas Ehemann. Mhm. Jetzt kommen wir zur Vorgeschichte der berühmten Salem-Hexenprozesse. Tituba ist eine der ersten drei Frauen, die in dieser Phase überhaupt beschuldigt wurden, Hexerei zu praktizieren. Und zwar wurde sie beschuldigt von Betty Parris und Abigail Williams, auch diese Namen
kommen
kennt man
nämlich
nicht
mehr.
Genau,
vor,
ja. Betty Parris ist, wie man vermuten kann, die Tochter von Samuel Parris und seiner Frau. Abigail Williams ist die Nichte. Ihre Eltern wurden in einem Indian Ride getötet, also von amerikanischen Ureinwohnern getötet. Das war einfach auch ein großer Konflikt zu der Zeit. Ja. Mhm. Und darum lebt sie bei der Familie Parris. Betty und Abigail sind zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze jetzt stattfindet, 9 und 11 Jahre alt. Mhm. Auch das ist ein großer Unterschied zum Arthur Miller-Stück, weil da sind das junge Frauen, die aufgrund ihrer Sexualität Männer an den Pranger stellen oder wo halt irgendwie einfach das erwachsene Menschen sind, dass man tatsächlich Kinder, bevor sie Teenager waren noch, ja, hat das Ganze stattgefunden.
Mhm. Wirklich?
Tituba als Sklavin im Haus ist sehr eng mit den Mädchen. Sie hütet sie den ganzen Tag. Sie schläft sogar mit ihnen im selben Bett. Sie erzählt ihnen Schauergeschichten, um sie zu unterhalten. Und sie zeigt ihnen auch Voodoo-Zaubereien aus ihrer Heimat und aus ihrer Tradition. Einer dieser Zauber ist ein Wahrsagezauber. Da geht es darum, dass man ein rohes Ei in ein Glas Wasser hineinschlägt und die Formen, die das Ei klar dann macht, die sagen die Zukunft voraus. Und da kann man eben dann verschiedene Sachen rauslesen. Da kann man sehen, wen man heiraten wird und was die Zukunft bringen wird und so.
Ja, und ja. So wie Bleigießen oder Teesatz lesen. Oder
genau,
so.
Genau. So, mhm. So was ist das, nur eben mit einem Ei im Wasser. Und die Mädchen machen das und sie sind total geschockt, weil das Ei klar bildet ganz eindeutig einen Sarg. Und sie geraten in Panik. Sie beginnen zu schreien, sie kriegen Krämpfe, sie klettern auf Möbeln herum. Abigail möchte den Schornstein hinaufklettern. Sie zeigen ein sehr, sehr unnatürliches Verhalten in dieser Panik und die Eltern bekommen es mit. Sie rufen den Doktor, weil diese Anfälle auch anhalten. Der Doktor findet nichts, keine Erklärung, die Medizin zu der damaligen Zeit hätte geben können.
Klingt nach Epilepsie oder sowas vielleicht. Ja.
Ja, genau, es könnte sowas wie Epilepsie sein. Es gibt auch die Theorie, dass es vom Mutterkornpilz verursacht ist. Der Mutterkornpilz ist ein Pilz, der sich in Roggen bildet, also der Roggen kontaminiert. Und der halt giftig sein kann, wird teilweise auch als Droge eingesetzt. Mhm. Und der kann halt sowohl zu Krämpfen als auch zu Halluzinationen führen. Und wenn da irgendwie Roggen, Getreide, Vorräte angegriffen waren davon, dann hat man das auch nicht so leicht mitbekommen. Es kann sowas auch gewesen sein. Es kann auch noch andere Gründe gehabt haben, warum die so krass reagiert haben. Mhm. Auf jeden Fall, der Doktor findet sonst keine Erklärung. Und deshalb ist ganz klar, die Diagnose ist, es ist Hexerei im Spiel und der Teufel steckt dahinter.
Na, sowieso.
Na, wer sonst, ja? Interessant ist auch, dass dann kurz darauf zwei Freundinnen von Betty und Abigail ähnliche Symptome zeigen. Ne? Mhm. Also ist dann die Frage, ob es da wirklich irgendwie was im Wasser war oder eben im Getreide oder ob das auch so eine Hysterie war unter fast Teenie-Mädels, die sich gegenseitig so ein bisschen aufganseln, ob das vorgetäuscht war, ob das real war, so, ja.
Also vielleicht haben sie auch alle ihre Tage bekommen und haben nicht gecheckt, was los ist, weil es auf einmal aus den Beinen rausbluten und
genau,
das aber niemandem
keiner
sagen kann.
Keiner hat es ihnen gesagt, ja. Also eben, es kann, auch wenn es nicht keine realen Anfälle waren, muss es noch immer nicht bösartig von den Mädchen gewesen sein, kann es aber auch. Ja, es ist natürlich, man weiß es nicht.
Oder du steigerst dich rein, weil du kopierst das, was deine Freunde machen oder du magst die aufmerksam, was auch immer.
Ja, und eben, also man weiß ja auch selber so aus der eigenen Teenie-Zeit, dass es geht ja auch ganz leicht unter Freundinnen, dass man da irgendwie sich gemeinsam wo reinsteigert und das dann irgendwie total dramatisch wird oder so, ja. Dass
man auch Leute, die sich voll ins Glasal rucken, nach wie vor reinsteigern.
Genau, ja. Mhm. Aber die waren halt echt geschockt davon, dass da ein Sarg kommt. Ja? Mhm. Jetzt kommt wieder etwas sehr Interessantes, was den damaligen Hexenglauben betrifft. Eine Nachbarin bittet Tituba dann, die halt auch weiß, dass Tituba da in die Richtung Erfahrungen hat und Wissen hat, dass sie einen Witch Cake, einen Hexenkuchen zubereitet.
Ah ja, bah.
Du weißt schon, was das ist.
Ich bilde mir ein, das hat irgendwas mit Urin zu tun, oder?
Ja.
Ich glaube, da beckt man einen Urin mit und wenn man draufkommt, dass er nach Urin schmeckt oder irgendwie so, keine Ahnung.
Ich habe zwei andere Erklärungen gefunden, wie der eingesetzt wird. Ja,
Erklär mal, wie man ihn beckt.
Ja, es ist tatsächlich, es ist einfach Urin und Roggenmehl. Ja. Mhm. Also das sind die Hauptzutaten. Mhm. Und in dem Fall von Tituba war das so, dass dieser Hexenkuchen dann an den Hund verfüttert werden sollte.
Ah, siehst du, und ich habe geglaubt, das ist Hundeurin, der rein muss. Die haben menschlichen Urin genommen, oder wie?
Das weiß ich nicht, welchen Urin sie genommen haben, aber der Kuchen war dann nicht für einen Menschen, sondern für den Hund gedacht.
Ich weiß schon, er wird an den Hund verfüttert und wenn der Hund es überlebt, dann war es keine Hexe und wenn er stirbt, dann war es eine Hexe oder irgendwie so, oder?
Ja, auch da habe ich wieder zwei Möglichkeiten eben gefunden, wie das aufgeklärt wird. Entweder okay. Wird der Hund hysterisch, dann ist es eine Hexe. Mhm. Oder während der Hund den Kuchen frisst, bekommt die Hexe, die anwesend ist, so starke Schmerzen und krümmt sich. Und daran erkennt man, wer die Hexe ist, weil die sich gerade vor Schmerzen krümmt, während der Hund das frisst. Das ist so ein Test.
Aha.
Ja, um herauszufinden, wo die Hexe ist.
Alter.
Die Geschichte mit dem Hexenkuchen wird dann aber auch gar nicht weiter zu Ende geführt, weil nämlich Abigail und Betty haben dann auf drei Frauen insgesamt gezeigt mit dem Finger und die beschuldigt, sie verhext zu haben oder ihnen Gewalt angetan zu haben mit Hexerei.
Ich wäre immer noch bei dem Hexenkuchen gewesen. Ich will wissen, wessen Urin da jetzt drinnen war.
Der Hexenkuchen ist vorbei. Tut mir leid.
Wir wissen es nicht. Wir haben einfach den Urin von beiden Kindern wahrscheinlich oder so.
Ja, nein. Ich weiß nicht, wessen Urin da irgendwie dann zielführend ist, weil ich glaube, es geht nur darum, dass ein Hexenkuchen die Wirkung erzielt, dass eine anwesende Hexe Schmerzen bekommt oder eben der Hund hysterisch wird und dass dann nicht darum geht, wenn das der Urin von der Hexe ist dann, sondern...
Aha.
Quasi, das löst einfach diesen Zauber aus.
Es geht um irgendeinen menschlichen Urin.
Die wollten einfach in einen Teig pissen und es dem Hund geben, so, ja.
Die wollten einfach sehen, ob der Hund diesen angepissten Teig ist.
Genau. Und jetzt Schluss mit den Fragen hier.
Widerliche Weibsbilder.
Genau, drei Frauen werden jetzt angezeigt von den Mädels. Und zwar ist es einerseits natürlich unsere Tituba. Mhm. Es ist auf der anderen Seite auch noch Sarah Good, eine stadtbekannte Bettlerin. Und Sarah Osborne, die zweite Sarah, die auch eine Außenseiterin in der Stadt ist. Mhm. Weil sie einerseits anscheinend ihre Stiefkinder um das Erbe gebracht hat, und weil sie schon lange nicht mehr in der Kirche war, das ist auch böse, wird lange nicht mehr in der Kirche gesehen. Genau, also sie war einfach auch eine Außenseiterin in dieser Gemeinschaft und damit wurden diese drei Frauen öffentlich als Hexen bezeichnet. Bei Tituba war es einfach ganz klar, dass sie einfach indigen war, dass sie Sklavin war, dass sie einfach Außenseiterin war. Mhm. Das war der Grund, ja. Es werden alle drei festgenommen, alle drei werden befragt und...
Gefoltert, nehme ich an.
Gefoltert, ja. Und die beiden Sarahs bestreiten, dass sie Hexen sind oder dass sie mit dem Teufel zu tun haben. Mhm. Aber Tituba gesteht. Und ohne ihre Geständnisse gibt es die Theorie, dass vielleicht diese Salem-Prozesse nie so stattgefunden hätten, wie sie haben. Man muss dazu sagen, wir kommen jetzt zum Prozess. Samuel Parris, eben der Besitzer von Tituba, schlägt sie und zwingt sie zu gestehen und drängt sie da sehr in diese Richtung. Sie wird dann befragt, Fragen wie, wer hat denn die Mädchen gequält? Und ihre Antwort ist, the devil for all I know. Mhm. Und sie erzählt, dass der Teufel zu ihr kam und sie aufgefordert hat, ihm zu dienen. Sie beschreibt den Teufel in ihrer ersten Beschreibung als einen großen weißen Mann, der auf der Durchreise ist aus Boston. Sie spricht aber auch über evil pigs, über böse Schweine, mhm. über schwarze Hunde und schwarze Katzen und rote Katzen. Mhm. Und auch über die anderen Frauen, über die beiden Sarahs. Da beschreibt sie auch, dass die Sarah Good über einen gelben Vogel mit dem Teufel kommuniziert hat und Sarah Osborne mit einem Wesen, das Flügel, zwei Beine und einen Frauenkopf hatte. Mhm.
Man muss dazu sagen, beschreiben ist wahrscheinlich das falsche Wort gewesen. Also aus, ich habe das nur mitgekriegt über die historischen Beschreibungen im deutschsprachigen Sprachraum, aber ich nehme an, dass es in Amerika nicht recht viel anders gewesen ist. Da war ja Folter ein total legales Mittel, um zu einem Geständnis zu kommen. Und
ja, zu den Gründen, warum sie das jetzt irgendwie erzählt, da gibt es auch irgendwie mehrere Theorien und mehrere Möglichkeiten. Ja? Aber mhm. sie wird es, glaube ich, während sie das erzählt, er ist im Zeugenstand. Ja? Mhm.
Da wird sie nicht aber auch von Angst belegt, weil eine Natürlich. Situation, in der du neu bist und sie ist die einzige indigene Frau, die da drinnen
sitzt. Genau, ja. Und sie ist natürlich auch, sie ist sehr jung versklavt worden. Sie hat natürlich auch, und das ist auch ein Hinweis vielleicht, warum sie das getan hat, sie hat auch ihr Leben lang gelernt, was man von ihr hören will, was sie sagen soll, was sie ihren Vorgesetzten, den ganzen höher gestellten Leuten, wie sie sich denen gegenüber zu verhalten hat, was sie denen zu antworten hat. Das hat sie natürlich auch alles sehr verinnerlicht.
Vielleicht hat sie auch geglaubt, die wollen eine Geschichte hören. So, erzähl uns noch von dem Tier und von dem Tier und was für ein Tier ist da gekommen.
Genau, und es ist eben auch die Frage, weil es auch ganz interessant ist, weil eben sie ja überhaupt keine Bildung hatte. So, ja. Mhm. Viele Sachen, die sie erzählt, kommen aber zum Beispiel aus einem europäischen Volksglauben, den sie eigentlich gar nicht gekannt haben kann. Das heißt, entweder hat sie, sie redet zum Beispiel über das Reiten auf Besen. Ja. Mhm. Und das kommt halt aus dem europäischen Hexenglauben. Mhm. Nicht aus dem amerikanischen. Und das konnte sie halt entweder nur wissen, weil sie wirklich an den Besen geritten ist. Oder weil
sie ihr das auch... Sie hatte Sex mit dem Teufel.
Ja, genau. Es sind alles die Bräute des Teufels, die Hexen. Ne? Ja. Oder eben sie wusste das, weil diese Fragen ihr so gestellt wurden und das schon so suggeriert wurden. Sie spricht auch zum Beispiel vom Devil's Book, vom Buch des Teufels. Auch das ist aus dem europäischen Hexenglauben entlehnt. Mhm. Das heißt aber, wenn man zum Beispiel jetzt sie fragt, und hatte der das Teufelsbuch bei sich, dann muss sie nur noch Ja sagen und dann ist ihre Aussage, dass der so, also dann muss sie auch gar nicht dieses Wissen haben, dass das irgendwie ein europäischer Glaube war. Ja,
es klingt schon ein bisschen danach, als würde ihr das in den Mund gelegt worden sein, aber bitte, wir waren nicht dabei.
Wir waren nicht dabei, natürlich, also vielleicht war auch alles wahr, sie war einfach eine Hexe.
Ich war schon dabei.
Wirklich?
Also eben, entweder wurden ihr diese ganzen Sachen einfach in den Mund gelegt oder sie hat einfach dann doch relativ smart bald mitbekommen, dass solange sie gesteht, kann ihr nichts passieren. Ne? Mhm. Und sie kannte ja doch auch diese puritanische Gesellschaft dort und da war es auch einfach, dieser puritanische Glaube fußt halt auch ganz stark darauf, dass Vergebung eine wichtige Rolle spielt und wenn du geständig bist, dass dann Gott dir vergeben wird. Mhm. Das heißt, sie hat sich auch gedacht, na gut, entweder ich verneine alles und leugne alles und werde dann am Ende hingerichtet oder ich gestehe halt und die werden mir schon vergeben und solange ich gestehe, bin ich für die auch wichtig und es wird mir nichts passieren. Ich bin zwar im Gefängnis, aber ich überlebe. Das war halt einfach auch das, was tatsächlich passiert ist. Ja. Über dieses Teufelsbuch ist auch noch irgendwie ganz interessant, dass sie auch wirklich versucht hat, niemanden noch zusätzlich hinzuhängen quasi, zumindest am Anfang nicht. Ja? Mhm. Also sie spricht dann davon, sie wird gefragt, was in dem Buch stand und ob sie das gesehen hat und welche Namen da drin stehen, weil davon ausgegangen wird, dass alle, die mit dem Teufel in Verbindung stehen, dass deren Namen in diesem Buch drinnen stehen. Und sie hat gesagt, sie hat 9 Namen gesehen oder da standen 9 Namen. Sie konnte aber nur den von Sarah Good und Sarah Osborne lesen. Die waren sowieso schon im Gefängnis, wurden sowieso schon angeklagt. Die waren also sowieso schon im Arsch, blöd gesagt. Ne? Mhm. Und die anderen Namen, die konnte sie aber nicht lesen. Das hat sie nicht gesehen, das war zu schnell so. Ja? Also sie hat auch Sarah und Sarah schon angeschwärzt, aber sie hätte sie auch nicht retten können in Wahrheit. Ne?
Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
Mit der Zeit gesteht sie immer weiter und immer weiter und es werden immer mehr Leute angeschuldigt. Es wird auch die Teufelsbeschreibung immer anders. Teufelsbeschreibung, das ist jetzt kein weißer Mann mehr, das wird dann ein schwarzer Mann und es wird alles irgendwie auch nochmal mehr, so wie es die Leute hören wollten. Weil auch interessant an dieser Beschreibung von ein großer weißer Mann auf der Durchreise von Boston, dass sie das so gesagt hat, sie ist wahrscheinlich in einem Raum mit lauter Männern gesessen, die genauso ausgesehen haben. Also es war dann auch so ein, oh, der Teufel könnte jeder von uns sein, weil das einfach ein weißer, edler Mann war. So, ja. Das Ganze geht dann so weiter, dass Sarah Good schließlich gehängt wird und Sarah Osborne im Gefängnis stirbt. Insgesamt werden in diesen Salem-Hexenprozessen 200 Leute beschuldigt, nicht nur von Tituba, sondern es geht dann immer weiter, wer dann beschuldigt ist, der gesteht dann wieder und zählt dann andere Namen auf. Ja. Insgesamt werden 200 Leute beschuldigt, 19 davon werden gehängt, ein Mann wird zu Tode gequetscht, ein 80-jähriger Mann, der verweigert, an dem Prozess teilzunehmen, auf dem werden dann Steine draufgelegt. Bis er daran stirbt und das dauert 3 Tage. Und gegen Ende nimmt aber Tituba ihre Geständnisse zurück und sie sagt auch, sie wurde geschlagen von Paris, sie wurde also gequält und deshalb hat sie gestanden. Zu diesem Zeitpunkt glaubt ihr aber keiner mehr, weil die Leute einfach glauben wollen, was sie gehört haben. Da ist eine richtige Hexenhysterie einfach schon ausgebrochen, die kann sie nicht mehr stoppen. Tituba ist also wirklich vom ersten Tag des Prozesses bis zum Ende und über das Ende hinaus im Gefängnis, aber sie überlebt.
Was für eine lange Zeit war das in etwa? Also der Anfang bis zu Ende?
Die ganzen Hexenprozesse dieser Zeit sind ein halbes Jahr, das sind 6 Monate. Sie kommt nach 15 Monaten raus aus dem Gefängnis. Aber immerhin dafür, dass sie eine der ersten Angeklagten ist und als Sklavin auch wahrscheinlich ihr Leben für nicht so wertvoll genommen wurde wie das von anderen Leuten, ist es eigentlich total überraschend und besonders, dass sie überlebt hat. Ja? Nach 15 Monaten kommt sie dann frei. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dass Paris sie hätte freikaufen können. Das hat er aber nicht getan. Sie wird auch die Familie Paris nie wiedersehen danach und sie wird dann von einem anderen Mann, von einem neuen Herrn quasi gekauft oder freigekauft. Der ist aber namenlos, man weiß es nicht und sie verschwindet mit dem und kommt auch nicht mehr zurück. Man erfährt nichts mehr, sie verschwindet dann aus den Geschichtsaufzeichnungen.
Aber man hat sie aus dem Gefängnisleben entlassen. So viel
sie hat überlebt, genau, ja. Das Ganze hat eben, ich habe gesagt 6 Monate, das Ganze hat im Februar angefangen. Es beginnt dann mit September eben, dass Stimmen laut werden, dass die Reaktion einfach zu doll war. Das war einfach zu viel. Und es beginnt dann eben, dass Leute sagen, sie wollen das nicht mehr, sie wollen diese Hexenprozesse nicht mehr. Das fängt an zu bröckeln und deshalb hören die dann auch auf. Nichtsdestotrotz, eben es gab doch eine Anzahl von Toten und auch die, die überlebt haben, aber angeschuldigt wurden, die waren halt eigentlich de facto ruiniert. Ne? Die haben halt alles verloren und wurden dann erst so nach und nach im Laufe der Zeit freigesprochen von den Anschuldigungen. Urteile wurden revidiert, hat aber alles gebraucht, teilweise erst bei den Nachfolgern. Und was glaubst du, wann die letzte Frau freigesprochen wurde von den Salem-Hexenprozessen?
Boah.
Wir sind zu 1690 herum.
Na, schätzen wir mal 50 Jahre später, um es groß zu machen.
2001.
Ach, so lange hat das gegolten.
Ja.
Aber hat ja keine Frau so lange überlebt, oder? Ich meine, das wäre jetzt schon
dann
ein bisschen...
Dann hätte ich sie nicht freigesprochen, wenn sie 2001 noch gelebt hätte. Sie wurde wohl während der Hexenprozesse verurteilt. Und dieses Urteil wurde halt nie aufgehoben, weshalb sie halt bis 2001... rechtmäßig wegen Hexerei verurteilt wurde. Und 2001 hieß es dann, okay, anscheinend haben wir da irgendwie eine Karteileiche übersehen oder so. Mhm. Aber es gibt keine Hexerei und damit kann man nicht rechtmäßig wegen Hexerei angeklagt werden. Und so wurde sie halt rehabilitiert, ja, dass sie halt einfach keine Hexe ist.
Ja, aber es wundert mich, dass das nicht einfach automatisch aufgehoben wird ab dem Zeitpunkt. Erstens ab dem Zeitpunkt ihres Todes spätestens. Oder halt noch später ab dem Zeitpunkt, wo man daneben drauf kommt, dass Hexerei kein Rechtsgegenstand mehr ist.
Das ist auch interessant, warum das nicht alles gleichzeitig, also eben wie du sagst, ja, warum es nicht gleichzeitig ist, zumindest wenn schon nicht das Gesetz geändert wird, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt einfach alle, die in diesen Hexenprozessen angeklagt wurden und verurteilt wurden,
ja,
und spricht sie gleichzeitig frei. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber ja, 2001 ist natürlich schon von den 1690ern bis 2001, ist halt echt lang.
So lange war sie angeklagt. Sehr komisch, aber gut. Ich meine, in Amerika gibt es ja teilweise Gesetze. Ich habe da so ein kleines Büchlein zu Hause, wo halt so absurde Dinge drinnen stehen, wie wenn du mit deinem Ehemann gerettet werden willst von der Feuerwehr, dann darfst du nur ein Nachthemd tragen, das mindestens bis zum Knöchel runtergeht. Also weißt du, so absurde Dinge. Sowas, was überhaupt keinen Sinn macht, wo du dir denkst, so, woher gibt's? Also was?
Ja.
Woher, warum?
Wo kommt das? Ja, da kommen immer so Zusatzparagraphen irgendwie dazu und oh, noch und nöcher und dann kommt irgendwann so ein Scheiß raus. Ich weiß noch, irgendwann habe ich auch
so Dinge, die dann teils noch immer gültig sind.
Ja, weil das nie jemand aufhebt. In irgendeinem Staat, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber eben bis vor einem paar Jahren war das wohl in irgendeinem Staat in Amerika auch noch so, dass wann immer eine Frau Auto fährt, hat der Mann die Verpflichtung, mit roten Fahnen vor dem Auto herzulaufen.
Okay.
Vorsicht, meine Frau fährt.
Stefanie hat mir das gerade sehr wahrhaftig vorgemacht. Es ist schade, dass ihr leider jetzt gerade nur die Audioversion dieser Szene vor euch habt, aber ihr könnt es euch vorstellen. Es sah sehr lustig aus.
Ich stell mir das öfter vor, weil ich stelle mir das so schön vor.
Du hättest auch gern jemanden vor dir, der immer mit roten Fahnen herum.
Aus dem Weg!
Eine Frau fährt!
Eine Frau am Steuer!
Gott.
Oh, immer dieser scheiß Emanzen.
Jetzt würde es mich aber schon interessieren, Stefanie, wie kam es dazu, dass du dir gerade von allen Hexen, die angeklagt wurden aus dem Prozess aus Salem, dass du dir die Tituba rausgesucht hast? Hat die spannendste Geschichte für dich gehabt? Oder?
Ja, es hat für mich die spannendste Geschichte gehabt. Einerseits, weil ich es halt auch einfach spannend fand, die Geschichte einer versklavten Frau zu recherchieren und auch hier zu erzählen.
Mhm.
Und es war eben sicherlich Zwang, es war sicher Druck, aber vielleicht war es ja auch Taktik, dass sie mit diesem Gestehen es geschafft hat, auch zu überleben und da durchzukommen durch das Ganze. Und natürlich ihre Rolle als die erste und Hauptanklägerin dann auch, also sowohl Angeklagte, aber auch Anklägerin, hat auch wahnsinnig essentiell ist für diese Hexenprozesse.
Ja,
weil eben, wenn sie von vornherein auch gesagt hätte, ich war es nicht, ich bin keine Hexe, wäre sie wahrscheinlich gemeinsam mit den anderen beiden Sarahs getötet worden, wobei die eine ist im Gefängnis gestorben, die wurde nicht hingerichtet, aber sie wäre wahrscheinlich hingerichtet worden und die Sache wäre gegessen gewesen, es wäre eventuell bei diesen drei Todesopfern geblieben.
Ja. Denken wir uns ein schönes Happy End und hoffen, dass der neue Besitzer sozusagen sie dann freigelassen hat oder so. Ist zwar eher unrealistisch, aber...
Aber ich finde prinzipiell auch diese Überlegung total spannend, so wie ging es ihr denn danach? Ja? War das dann irgendwie so eins, okay, ihr wolltet mich alle ficken, ich habe euch einfach hingehängt, ihr seid selber schuld? Oder ist das dann so ein, ach verdammt, ich habe irgendwie ganz viel Menschenleben auf dem Gewissen, ich habe Schuld, obwohl sie ja nicht, also so, ja.
Auch dieses Konzept von Schuld und Anklage und das, also das musst du ja auch alles erstmal begreifen.
Ja. Yeah.
Und wenn du das alles zum ersten Mal hörst und überhaupt erst verstehst, was die da alle von dir wollen, vielleicht hat die gar nicht kapiert, was alles abgeht.
Ja, sicher. Also alleine diese Situation, ich meine, man muss sich ja nur heutzutage mal irgendwie vorstellen, man ist mit Mansplaining konfrontiert. Und dann stell dir mal vor, du bist eine komplett ungebildete Frau in einem Raum voller Männer, die alle super gescheit tun und auf dich einreden.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist.
Mansplaining.
Und weißt du, wer heutzutage so die berühmteste Frau aus Barbados ist?
Na, sag.
Die Rihanna. kommt aus Barbados.
Ah.
Mittlerweile denke ich jedes Mal, wenn wer Barbados sagt, so
Rihanna.
Boundary Play. Genau. Die ja auch gerade hochschwanger ist und wahrscheinlich der Mann auch bald zum Muttertag gratulieren kann.
Das stimmt.
Also
das
zum
stimmt.
Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nichts von ihrem Kind.
Das stimmt. Da sehen wir nur immer noch Fotos, wie sie hochschwanger in fancy Outfits zu sehen ist.
Ja, ja.
Die lernen, finde ich super.
Ich habe mich noch auf keinen Song einigen können. Oder hast du spontan eine Hexensong-Idee?
Puh, also ich dachte, du nimmst das Hauptlied aus Wicked, dem Musical. Das war so meine Vermutung. Dann habe ich mir gedacht...
Defying Gravity.
Genau. Defying Gravity, dachte ich mir, wird wahrscheinlich die Nummer sein.
Schön, ja.
Dann habe ich mir gedacht, das Intro-Lied aus Charmed wäre eine Möglichkeit.
Ah, das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ich habe noch irgendwie so in Richtung wirklich Tituba-Titel gesucht. Und da habe ich aber irgendwie nur so ein paar gefunden, die halt wirklich so in diese Techno-Dubstep-Dance-Richtung irgendwie gehen.
Die nicht so unser Ding sind.
Wobei unser Ding, was ist denn, wenn du dir jetzt unsere Playlist anschaust, was genau ist unser Ding?
Unser Ding ist auffallen.
Genau, also außer eben so tatsächlich Dubstep und Volksmusik haben wir, glaube ich, noch nichts, was nicht oben ist.
Das stimmt. Wir können auch gleich wieder mehrere Lieder raufschmeißen. Dann hauen wir Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, auch noch rauf auf die Playlist.
Ja, genau, Bibi Blocksberg. Okay, lasst euch einfach überraschen, irgendwo zwischen 1 und 15 Songs zum Hexenthema werdet ihr jetzt auf eurer Playlist finden.
Jawohl, wir freuen uns. Genau, also da brauchen wir gar keinen Hehl mehr drum machen. Im zweiten Teil geht es um...
Hexenverfolgung.
Mich.
Sag ich ja, Hexenverfolgung.
Genau, eine halbe Stunde lang nur um mich.
Hexenverfolgung.
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Ja, wir sind im zweiten Teil. Kurz mal zur Aufteilung. Nachdem wir jetzt schon über Salem und quasi die Hexenverfolgung in Nordamerika gehört haben, würde ich jetzt dann beginnen, über die europäische Hexenverfolgung zu reden. Und die Vero ist so lieb und redet.
Mischt sich ein.
Und vor allem. Mischt sich einmal nicht. Die Vero ist lieb und mischt sich einmal nicht ein. Ne? Aber
nicht.
Redet dann nachher dafür über Hexenverfolgung heutzutage.
Genau. Ich habe ja passend zum Thema, die Stefanie hat es vorhin schon angemerkt.
Ja, gleich beim Reinkommen habe ich das gesehen.
Genau, ein Hexen-T-Shirt sozusagen an. Also die ganzen Bösewichte, auch nicht nur Hexen, sondern ganzen Bösewichte aus den Disney-Villains auf meinem T-Shirt drauf, genau.
Ich bin mit den Disney-Filmen nicht ganz so up-to-date. Wer ist denn die unten wirklich in der Mitte wie eine Hexe aussieht?
Das da? Ja? Das ist Schneewittchen. Das ist einer der ersten Filme.
Ah.
Da warst du zu jung wahrscheinlich.
Oh, den habe ich schon gesehen, aber tatsächlich habe ich mir da nur das hübsche Schneewittchen gemerkt.
Sie starrt mir auf die Brüste. Ja, genau.
Ja, wenn du so die mit Hexen austapezierst, die Brüste.
Ja, ich habe es jetzt absichtlich nochmal kurz angesprochen, weil die Vorstellung von Hexen an sich heutzutage ja stark sich an die Grimm-Märchen anlehnen.
Beschreibungen, ja.
Aber mit dem Ursprung der Bezeichnung Hexe gar nicht so viel zu tun hat oder haben und dass man da ja wahrscheinlich auch differenzieren sollte zwischen Zauberer und Zauber, Magie und Hexe. Wie hat das denn alles angefangen? Erzähl mal, Stefanie. Da waren wir doch auch ein
Vorreiter.
Ein reges Land, ein reges...
Ganz Europa. Also eben in Europa hat die Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit angefangen. Das heißt gar nicht so, wie man oft irgendwie meint, dass es im finsteren Mittelalter war, als Hexen- und Hexenverfolgung Thema war. Das hat wirklich erst mit dem 15. beziehungsweise wirklich erst Mitte, Ende 15. Jahrhundert angefangen. Mhm. Das heißt wirklich schon Ende des Mittelalters.
Irgendwann zwischen 1500 und 1800 hat das alles stattgefunden, oder?
Ja, zwischen 15. und 18. Jahrhundert. Das, manche sagen irgendwie von 1450 bis 1750. Die letzte Hexenverbrennung in Europa hat im Jahre 1782 stattgefunden.
Also schon lange nicht mehr Mittelalter.
Im Mittelalter war schon vorbei, als die Hexenverfolgung angefangen hat. Ja.
Ja.
Und das hat auch 300 Jahre gedauert. Ja. In der Schweiz war übrigens die letzte Hexenverbrennung.
Mhm.
Auch die Zahlen, wie viele Opfer diese Hexenverfolgung gefordert hat, gehen sehr auseinander.
Mhm.
Es ist zwischen 40.000 und 90.000 immer wieder die Rede, wobei es wahrscheinlich eher so in Richtung 60.000, 70.000 geht. Das sind so die meisten Quellen, die ich gefunden habe.
Aber redest du jetzt von den Prozessen oder von denjenigen Menschen, die umgebracht
worden
sind?
Von den Opfern, von denen, die umgebracht wurden.
Okay, ja. Weil das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, dass es wohl ein Drittel der Prozesse zur Hinrichtung geführt haben.
Mhm.
Also nicht jeder oder jede, die als Hexe, es waren ja Männer auch dabei, witzigerweise, angeklagt worden sind auch wirklich umgebracht worden. Und das war ja wohl ein immenser Prozess involviert. Und es hat nicht nur gereicht zu sagen, meine Nachbarin ist Hexe, bringt sie um.
Genau, es gab Prozesse, es gab einfach auch ein Gerichtssystem dahinter. Es wird ja auch immer heute so erzählt, es gab dann diese Hexenproben, die gibt es auch, diese Wasserprobe oder so zum Beispiel, wo dann ist, wenn du ertrinkst, warst du keine Hexe und wenn du überlebst, bist du eine Hexe und wirst verbrannt. Also es klingt doch immer so, als gäbe es überhaupt keine Chance, wenn man einmal angeklagt ist, dem Tode zu entkommen. Die gab es schon eben, wurden auch Hexen dann quasi freigesprochen oder wegen zu wenig Beweisen konnten sie dann nicht hingerichtet werden. Das heißt, es war eben, wie die Vero gesagt hat, nicht so auf so, oh, ich glaube, das ist eine Hexe, bringt sie um, die hat rote Haare oder so. Es war schon ein juristisches, sehr komplexes System dahinter.
Mhm.
Aber natürlich hat das trotzdem darauf beruht, dass es irgendwie Leute gibt, die halt Hexen. Also es ist trotzdem einfach absurd, wie viele Leute dafür gestorben sind und hingerichtet wurden.
Ja. Vorrangig doch AußenseiterInnen.
Ja, es gibt aber eben verschiedene Gründe, warum Frauen, gerade am Anfang der Hexenverfolgung waren es fast ausschließlich Frauen, das hat dann später irgendwann auch gekippt, dann wurden auch vermehrt Männer angeklagt.
Mhm.
Es wurden entweder Außenseiterinnen, Frauen, die sich, weiß ich nicht, im Alter sonderlich verhalten haben, aber eben auch Frauen, die ein Wissen hatten. Die Hebammen waren zum Beispiel auch sehr gefährdet, ja, die ein medizinisches Wissen hatten. Das wurde halt irgendwie alles dann dadurch auch einfach abgesägt.
Mhm.
Bei Männern kam das später eben auch dazu, dass Männer auch angeklagt wurden, weil das auch ein sehr angenehmer Weg war, um Rivalen aus dem Weg zu schaffen, indem man die halt einfach angeklagt hat. Und Kinder wurden halt oft angeklagt. Das heißt, die wurden auch beim Hexensabbat gesehen oder so, um über die Kinder ein Druckmittel zu bekommen, dass die auch die Eltern anklagen.
Ja, darf ich noch kurz einschneiden, weil wir gesagt hatten, AußenseiterInnen, also es ist jetzt nicht unbedingt so, wie man sich das in der Kindheit oft vorgestellt hat, da ist halt am Dorfrand irgendwie eine Kräuterhexe, die braut was zusammen und weil die eben weiß, wie Kräuter funktionieren, wird sie umgebracht, sondern das waren halt einfach wirklich, entweder hatte die keinen Ehemann, war alleinstehend, Witwe oder hat sich wirklich anders verhalten. Damals ging es ja auch vorrangig ums Überleben und um eine Gesellschaft und um ein soziales Zusammenleben. Und dementsprechend war, wenn du irgendwie aus der Norm gefallen bist, das gleich ein immenses Problem.
Ja.
Und Frauenberufe waren eben stark mit Pflege, Nahrung, Medizin irgendwo auch verbunden.
Ja.
Und das hat sie auch einfach angreifbarer für diese Situationen gemacht. Es ging aber auch vorrangig darum, einen Sündenbock zu haben, wenn was Schlimmes passiert ist. Und da brauchst du auch eigentlich nur zufällig dabei gewesen zu sein, wenn ein Kind gestorben ist, kurz nach der Geburt oder so, was ja damals unter den medizinischen Bedingungen, die sie hatten, nicht so unoft passiert ist.
Der Feminismus ist eine sozialistische, antifamiliäre, politische Bewegung, die Frauen dazu bringt, ihre Männer zu verlassen, ihre Kinder zu töten, Hexerei zu betreiben, den Kapitalismus zu zerstören und lesbisch zu werden.
Von den Verhältnissen her ist es so, dass es in Europa so war, wenn man jetzt über Zentraleuropa redet, dass es in einem Verhältnis 4:1 war. Also auf 4 Frauen, die verbrannt wurden, kam dann ein Mann.
Mhm.
In Salem, was wir vorher gehört haben, da war es eine Spur anders verteilt, da war es 3:1. Interessanterweise wieder zurück in Europa, in Island zum Beispiel, war das Verhältnis komplett umgedreht. Da ist in der gesamten Hexenverfolgungszeit nur eine Frau umgebracht worden. Mhm. Und ansonsten ausschließlich Männer. Die haben ja auch nochmal einen ganz anderen mystischen Glauben oder mystische Traditionen in Island. Mhm. Also das ist auch dann irgendwie die Rolle der Frau als Hexe nochmal anders zu sehen. Aber auch zum Beispiel in Salzburg wurden zum Beispiel auch mehr Männer als Frauen umgebracht, mhm, im Zuge der Hexenverfolgung.
Na, kannst du dir vorstellen.
Genau, angezeigt als Hexe wurde man, wie wir schon gesagt haben, vornehmlich natürlich Leute irgendwie in Außenseiterpositionen. Was aber jetzt konkret vorgeworfen wurde, das waren Vergehen wie zum Beispiel das angebliche Fliegen auf einem Besen oder das Heraufbeschwören von Ernteausfällen oder halt auch diese Wetterzauber. Das war auch, was ganz viel vorgeworfen wurde. Was auch damit zu tun hat, dass gerade so in dieser Zeit, frühe Neuzeit, einfach, dass die Phase der kleinen Eiszeit war.
Eiszeit, ja.
Das heißt, da gab es einfach wahnsinnig viel Ernteausfälle und existenzbedrohend war einfach die Wetterlage auch. Und da wurde einfach auch wurden Schuldige gesucht. Und da ist natürlich dann immer leicht zu sagen, okay, das kann nur ein Zauber sein. Ja? Die Geständnisse wurden jetzt doch anders als in Salem, weil in Salem gab es natürlich auch wahnsinnigen Druck von außen, aber dass es irgendwie so ganz krass gefoltert wurde, das ist doch tatsächlich eher was Europäisches gewesen, mhm, dass diese angeklagten Hexen wirklich so lange gefoltert wurden und körperlich misshandelt, bis sie dann ein Geständnis herausgepresst haben und das aus ihnen abgezwungen wurde. Der Begriff für das Ganze, für dieses Verhör unter Folter, der war übrigens die peinliche Befragung. Mhm. Sehr essentiell in dieser Hexenverfolgungsgeschichte ist auch ein Buch, nämlich der
Hexenhammer.
Der Hexenhammer, ja, genau. Mhm. Wie heißt er auf Latein?
Majoris irgendwas, kann das sein?
Maleus Maleficarum.
Sowas.
Von Heinrich Kramer.
Kramer.
Genau. Kramer, genau. Mhm. Das war ein Dominikanermönch und der lieferte da seine Ansichten für die theoretische und juristische Legitimation der Hexenjagd.
Der hat das alles ja eigentlich gestartet, wenn du so willst.
Da muss eine ganz komische Person gewesen sein, einfach. Ja.
Hast du es mit dem Feminin gelesen von ihm?
Seine Ansichten über Frauen? Ja, ich habe doch ein paar Zitate mit.
Ich habe nur das gemeint, dass er Feminin sich eben so erklärt hat, dass Fe irgendwie von Glauben kommt und Minor weniger. Feminin, mhm, sind die, die nicht oder weniger glauben. Deswegen sind Frauen an sich ja schon mal schlechtere Wesen.
Dass sich sowas nicht schämt.
Kramer hat nämlich auch geschrieben, was anderes ist die Frau als die Feindin der Freundschaft. Eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Heimsuchung, ein wünschenswerter Verlust, eine häusliche Gefahr, ein ergötzlicher Schaden, ein Fehler der Natur mit schöner Farbe bemalt.
Ja.
So sind wir.
Ja, ja. Es geht um mich, oder?
Redet ihr schon wieder über mich? Ja.
Die ganze Welt redet von mir.
Er hat schöne Farbe gesagt.
Widerliche Weibsbilder.
Nochmal kurz zu dem, wie die Kirche prinzipiell überhaupt dazu gestanden ist. Mit dem 15. Jahrhundert konnte die Hexenverfolgung überhaupt erst offiziell beginnen, beziehungsweise da gibt es auch diesen Begriff der legalen Hexenverfolgung unter Anführungszeichen jetzt natürlich, aber es war dann nach dem damaligen Recht legal, weil erst da im 15. Jahrhundert sich die Kirche dieser Ansicht angeschlossen hat, dass es diese Hexerei als Verbrechen überhaupt geben kann. Weil vorher, also nach der Christianisierung und im Mittelalter, da gab es den Standpunkt, dass die Hexerei eigentlich ein Irrtum sei, weil es eh klar ist, dass der christliche Glaube das eigentlich Wahre ist. Ja? Und das hat dann erst mit der Zeit sich so geändert, dass die dann eben auch erst im 15. Jahrhundert gesagt haben, okay, aber Hexerei ist real und wir müssen etwas dagegen tun. Vorher wurde es gar nicht ernst genommen und dabei hätte es wahrscheinlich einfach bleiben sollen.
Gruselig.
Gruselig, gruselig. Aber ich glaube, das Thema, mit dem du jetzt kommst, das ist einfach auch nochmal sehr gruselig.
Ja und nein. Also ich habe mir einfach die Frage gestellt, gibt es denn heutzutage auch noch Hexen und im gleichen Atemzug, und das ist das Gruselige, was du wahrscheinlich meinst, gibt es auch heutzutage noch Hexenverfolgung.
Genau, ja. Genau. Ich meinte nicht, es gibt noch immer Hexen. Gruselig ich mich jetzt. Fliegen sind doch immer auf Besen herum.
Also im europäischen Raum ist heute Hexenverfolgung nicht mehr so ein Thema. zum Glück. Es gibt aber noch genügend Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie Hexen sind oder zu einem Form des Hexenglaubens angehören. Mhm. Eine der bekanntesten Religionen heute ist der Wicca-Glauben. Also Religion unter Anführungszeichen, weil es bei uns, soweit ich weiß, keine anerkannte Religion ist, aber in anderen Ländern schon. In den USA ist Wicca seit 1994 als Religion staatlich anerkannt. Der Wicca-Glaube ist sozusagen die Religion der Hexen, so nennt man das so ein bisschen. Also die Anhänger dieser Religion bezeichnen sich auch selber oft als Hexen. Es ist eine neuheidnische Bewegung und es geht denen irgendwo auch am meisten um eine Rückkehr zur Natur, zu den Ursprüngen, zu den Ahnen, zu dem, was man eben in der Welt so findet. Genau, und das ist diese anerkannte Religion. Was man aber auch als andere neuheidnische Bewegung kennt bei uns, ist der Covenant of the Goddess. 1975 wird in Kalifornien die Covenant of the Goddess, COD, gegründet. Die weltgrößte religiöse Organisation von neuheidnischen Hexen. Und die haben auch ganz klar definierte Ziele. Anstatt zu beten, erreichen Hexen die Interaktion mit dem Göttlichen durch Magie. Die Naturkräfte werden durch den Willen gebündelt und das Ziel wird erreicht, wenn der Wille des Göttlichen sich öffnet. Hexen haben kein Glaubensbekenntnis, ihre Überzeugung braucht keinen Glauben, sie ist Tatsache. Hexen brauchen keine Kirchen, ihre Orte sind die Natur, Felder, Berge, Sterne, Wind, Wald. Hexen sind Prophetinnen und brauchen auch keine geistigen Führer. Sie finden Gott in sich selbst. Hexen kennen auch keine Erlösung. Sie glauben an Inkarnation, einen Kreislauf, der sie immer wieder auf die schöne Erde zurückführt. Hexen respektieren ihre Vorfahren, das heißt die Hexen des Mittelalters, die verfolgt wurden und tragen deshalb ihren Namen mit Stolz. Mhm. Ich habe mir da auch ein Interview angeschaut mit einer Hexe aus Norddeutschland, oder sie lebt zumindest in Norddeutschland, die schon auch diese, also aus der ganzen Welt, sich so Geistesgegenstände, so Anhängsel sucht und halt Schutzgebende, so kleine so Amulette Steinchen, so. Amulette, genau, einfach so Gegenstände, die sie vor Bösen beschützen sollen, die sie schon im Haus auch aufhängt oder die halt auch sagt, sie macht eben Rituale, sie hat eben auch einen Mantel, den sie sich dazu so zusammengeflochten hat, der auch aus verschiedenen Tierfellen besteht, aber da sagt sie halt, das eine, das ist halt das Fuchsfell, das sie von ihrer Mutter vererbt bekommen hat und das andere, das hat sie von ihrem Urgroßvater und so und die fliegt das halt so zusammen, weil sie sagt, es geht um die Bewahrung der Ahnen und um den Respekt vor den Ahnen und das, was vor dir passiert ist. Sie wurde auch gefragt, ob sie eben auch an schwarze Magie glaubt oder halt eben sagt, würdest du auch einen bösen Zauber aussprechen? Und sie hat gesagt, eigentlich geht es den Hexen eben genau nicht darum, sondern sie wollen eigentlich nur Gutes in der Welt bewegen und die guten Sachen irgendwie manifestieren. Ja, es gäbe schon die Möglichkeit, wen anderen sehr aufzuregen oder eben einen bösen Spruch oder sonst was irgendwie auch zu wollen, aber du würdest dir selbst erstens ein bisschen im Weg stehen und die meisten Hexen, die daran glauben, die wollen eben, wie gesagt, sich nicht mit noch mehr bösen Dingen beschäftigen, weil die Welt böse genug ist und weil man eben versucht, das Gute wiederzufinden und sich eben damit zu befassen. Also wirklich dieses, mach, was du willst, ohne wem anderen zu schaden. Das ist so der Gedanke dahinter gewesen, den ich eigentlich recht schön gefunden habe.
Mhm. Ja.
Oui.
Dann kommen wir zum eher unschöneren Thema, und zwar heutige Hexenverfolgung. Hexenverfolgung hat damals wie heute vor allem mit Misogynie auch viel zu tun, also Frauenhass. Wir haben, wie gesagt, in Europa nicht mehr so die Sorge, dass Frauen auf öffentlicher Straße ermordet und verbrannt werden zumindest, gefoltert, ja.
Zumindest nicht wegen Hexerei.
Aber als despektierlichen Begriff gibt es natürlich schon, die alte Hex oder was auch immer.
Ja.
Aber es gibt heute schon noch den Hexenglauben an sich, dass es Hexen gibt, in fast in jedem Land der Welt. Hexenjagden sind eben aber viel seltener und lokal begrenzt. Hotspots gibt es vor allem in afrikanischen Ländern wie beispielsweise Tansania, Kenia, Nigeria oder die Demokratische Republik Kongo. Aber auch Ostindien oder Papua-Neuguinea. Du hast vorhin gemeint, du hast was über Tansania gelesen. Möchtest du kurz einhaken?
Genau, dass es einfach in Tansania noch immer ein großes Thema ist, Hexenverfolgung und eben auch Hexentötung, dass da noch immer viele Menschen, vor allem Frauen, umgebracht werden. Und wir haben eben vorher so die Zahlen gehört, was in Europa in 300 Jahren so passiert ist. Da waren wir so zwischen 40.000 und 90.000, also einigen wir uns auf 60.000 Leute, die ermordet wurden aufgrund dessen. In Tansania war das zwischen 1960 bis 2000er Jahre die gleiche Zahl. Also in sehr kurzer Zeit wirklich sehr, sehr viele Leute wegen Hexerei hingerichtet worden.
Also eben auch heute noch oft tagelange Isolation und Folter in vielen Ländern. Um ein Geständnis zu erpressen, wird den Angeklagten Gift, Pflanzendrogen oder Alkohol eingeflößt. Und dann gibt es eben noch das Phänomen von Lynchmobs. Mhm. Eben auf offener Straße verbrannt oder zu Tode geprügelt zu werden. Regierungen gehen da eher unterschiedlich damit um. In Ghana gibt es mittlerweile ein Verbot, das wohl auch aus dem Grund, dass es da einfach sehr oft Menschen gegeben hat, die der Hexerei angeklagt wurden. Es gab eine Ortschaft wohl auch, wo 90% der Bevölkerung schon mal wegen Hexerei angeklagt worden waren oder selbst einmal wen anderen angeklagt hatten. In Staaten wie Gambia oder Togo werden Hexenjagden sogar staatlich durchgeführt teilweise, weil dann eben als autoritäres Regime entschieden wird, dass andere Menschen für Krankheit und Tod verantwortlich gemacht werden.
Ich glaube, ich werde nicht mehr.
Vielleicht noch abschließend der Witch Hunt, also die Hexenverfolgung als Witch Hunt, wird ja quasi auch synonym für eine Begrifflichkeit benutzt, wo es eben dann um einen unfairen Prozess geht.
Und dass einfach das Ergebnis rauskommt, das von vornherein rauskommen soll.
Genau, was natürlich historisch nicht korrekt ist, weil, wie vorhin besprochen, ein Drittel der Prozesse hat zum Verbrennen geführt. Aber es gibt auch im Urban Dictionary eine nette Erklärung. Da steht, essentially it is a targeted attack against one person for reasons that are not necessarily tangible, trying to find someone to target and humiliate.
Wobei ich das immer total schwierig finde, wenn das gerade immer wieder dann in der Politik verwendet wird oder so in Bezug auf Wokeness oder so, wo dann oft halt eher rechtere, eher konservativere Kräfte oder PolitikerInnen dann, oder gerade in Österreich, wo die Politik ja wirklich ein einziger Sauhaufen ist.
Wenn man ich habe es auf den Grund auch rausgesucht, weil Trump ja selber immer getwittert hat.
Das ist ein Witch Hunt. Genau, Trump oder auch bei der FPÖ ist das ja ganz oft, wenn dann irgendwie irgendeine große Scheiße wie Ibiza rauskommt oder so, dass dann heißt, ja, so eine Hexenjagd gegen mich oder so. Ja. Und ich denke so, nein, du hast einfach Scheiße gebaut und jetzt ist das aufgeflogen. Das heißt nicht, dass du wegen irgendeiner Zauberei angeklagt wirst und dich nicht verteidigen kannst und dann in der Öffentlichkeit verbrannt wird. Das heißt einfach nicht. Ja.
Ja, aber es hat sich leider halt eben zu diesem Begriff hin entwickelt.
Ja, genau. Aber ich finde den
fehlerhaft.
Fehlerhaft, genau. Ja,
sehe ich auch so. Und die Leute, die eben in der Hexenverfolgung erforschen und da eben sich gut genug auskennen, viel besser als ich, wollen eben auch diese Differenzierung von Begriffen, dass man da eben schaut, okay, was ist jetzt wirklich Hexe, was ist Zauberei, was ist was. Genau.
Ja.
So viel zum Thema Hexen und Hexenjagd. Natürlich, wir haben vorhin auch die Disney-Charaktere angesprochen, die Grimmschen Hexen, die überall auftauchen, die als das absolut Böse natürlich abgestempelt wurden. Aber es gibt auch coole moderne Hexen in der Popkultur.
Ja, du hast vorher Charmed auch angesprochen.
Richtig, die habe ich mir gerne angeschaut in der Jugend.
Ich habe auch gerne Sabrina gesehen. Ich habe es einfach immer wieder gesehen.
Sabrina total verhext, wo der Kater übrigens auch Salem heißt.
Ja, genau, ja.
Genau, man findet alles wieder. Ich glaube, irgendwie von der Barbara Blocksberg, also Mutter von Bibi Blocksberg, an alle, die sich erinnern. Hieß nicht die Großmutter auch Walpurga oder so? Also es wiederholt sich alles wieder so ein bisschen.
Ja, Bibi Blocksberg war in unserer Kindheit, ja, also die Kassetten, die Serie und so total groß. Jetzt ja bei den jungen Mädels heutzutage wieder Bibi und Tina. Und
ja.
Das sind ja auch ganz witzige Verfilmungen.
Voll, was sehr cool ist.
Hexen von Eastwick ist auch eine schöne Hexengeschichte.
Ja, hat die Stefanie selbst auch schon gespielt. Genau. Wir haben beide schon Hexen gespielt bisher.
Ja, stimmt, ja.
Dass sich sowas nicht schämt.
Es gibt auch coole Bücher. Die kleine Hexe, Lilly, die kleine Hexe.
Genau, die kleine Hexe, stimmt.
Kinderbücher. Also es wiederholt sich immer wieder. Wir brauchen nicht lange drüber nachzudenken und finden es von klein bis groß, von jung bis alt. Kann sich jeder so seine Lieblingshexe raussuchen.
Ja, auf jeden Fall. Sie sind schon wichtige Figuren, wurscht ob gut oder böse in den Büchern und Filmen. Ohne sie wäre es halt trotzdem fad. Ne?
Das stimmt, absolut.
Ja, dann sind wir jetzt, denke ich mal, am Ende der Folge angelangt.
Ja, vielen Dank für die tolle Herstory. Also
ja, gerne.
Geschichte, Biografie.
Gerne, gerne. Danke dir auch für insgesamt jetzt 30 Folgen, liebe Vero.
Unglaublich, wir haben es zur Folge 30 geschafft.
Ja, super, super.
Die Frage ist, wie geht's weiter?
Genau, das ist jetzt die Frage, die im Raum steht. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir mit 30 jetzt sagen, das war die erste Staffel. Wir machen eine Zäsur hier. 30 ist eine schöne runde Zahl. Und wir gönnen uns mal ein bisschen Pause.
Ja.
Natürlich nicht zum Entspannen, sondern nur zum Recherchieren und Weiterarbeiten für euch.
Nur.
Nur dafür. Und wir kommen aber bald wieder mit
der zweiten Staffel
mit 30 neuen Vibesbildern.
Hoffentlich, ja, so alles gut geht und so ihr uns weiterhört. Das ist natürlich auch total davon abhängig, wie viele Menschen uns gerne weiter zuhören wollen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass wir weitermachen, dann
müsst ihr jetzt auch was dafür tun.
Da müsst ihr jetzt auch was dafür tun. Wir würden euch ganz lieb darum bitten, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns bewertet und dass ihr auch allen euren Freunden, Verwandten, KollegInnen, wen auch immer, davon erzählt, dass sie uns zuhören sollen. Und wenn wir euch nicht getaugt haben, dann erzählt euren Feinden davon.
Genau.
Ja.
Und da, wo immer ihr uns auch hört, sei es jetzt auf YouTube oder auf einer Podcast-Musikplattform, folgt uns und abonniert uns auch und drückt diese kleinen Glocken, die es da manchmal daneben gibt, weil nur so bekommt ihr mit, wenn wir aus der Pause wiederkommen. Sonst verpasst ihr das am Ende noch und das wäre sehr traurig.
Das wäre tragisch, das wollen wir nicht. Ja, dann verabschieden wir uns. Stefanie, ich freue mich schon wahnsinnig, dich bald wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Bin schon sehr gespannt, was mit der Geburtstagsfolge sozusagen auf uns zukommt.
Ja, stimmt, Geburtstag haben wir ja auch noch.
Das wird auf jeden Fall spannend. Und wir hoffen, euch wiederzuhören.
Ja, darauf freuen wir uns sehr. Bis dahin grüßen wir ganz lieb.
Ja, ihr lieben Bitches und Queens da draußen.
Lasst es euch gut gehen.
Und tanzt nochmal.
Am Blocksberg.
One, two, three, jump!